Großer Gott, du bist allmächtig, allwissend, du hast diese Erde geschaffen, du siehst alles, was passiert, du leitest und bestimmst unsere Geschicke, wo wir gehen, wo wir stehen, die Orten, die Zeiten, bestimmst alles du. Hier zu stehen und deine Worte zu verkünden, wer bin ich, dass ich das darf, aber ich danke dir dafür, dass wir jeden Sonntag von dir hören dürfen, aus deiner Schrift hören dürfen, von deinen Worten hören dürfen. Und ich bitte dich, dass du einfach zu jedem Einzelnen, der hier ist, sprichst durch mich, durch das, was ich aus deiner Schrift vorbereitet habe, sodass du jedes Herz persönlich erreichst. Amen. So. Ja, ganz schön winterliche Stimmung schon. Es hat geschneit und ich weiß nicht, ich bin heute hier reingekommen, ich hatte den Eindruck, so richtig gemütlich hier, familiär, das wird schon vorweihnachtlich. Genau, und wir kommen jetzt mit dieser Predigt zum Abschluss unserer Predigtreihe Jesus und... Genau, weil die Adventszeit steht vor der Tür und... Wir können uns freuen auf Glühwein, wir können uns freuen auf Weihnachtsmärkte, wir können uns freuen auf Lichter, hoffentlich Kälte und Schnee und natürlich, wie jedes Jahr, eine Adventspredigtserie. Ihr habt die ganze Werbung schon gesehen, die wir machen dieses Jahr für unsere Predigtserie und ich freue mich, dass wir schöne Themen gemeinsam hören werden. Aber noch ist es nicht so weit. Wir wollen noch einmal gemeinsam auf Jesus schauen. Wir haben ja schon einige besondere Predigten gehabt zum Thema Jesus und. Zum Beispiel Jesus und Maria und Martha und Jesus und die Apostel und Jesus und nichts anderes. Aber was würde wohl Jesus predigen, wenn er die Chance hätte, hier zu stehen und eine Predigt zu machen über Jesus und? Das ist mal eine interessante Frage, oder? Ich meine, wir schauen in die Evangelien und was wir sehen, sind eine ganze Menge Predigten von Jesus, oder? Jesus hat ja selbst über sich gesagt in Markus 1, Vers 38, ich lese vor, und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Also Jesus ist gekommen, sagt er, um zu predigen. Und wenn ich mir so seine Predigten anschaue, die Predigten von Jesus, dann werden mir zwei Dinge sehr schnell klar. Erstens, er ist unglaublich kreativ in der Art und Weise, wie er predigt. Also es gibt kein Schema F bei ihm. Und zweitens, es war auch für seine Jünger nicht vorhersehbar, über was er als nächstes predigen würde. Ja, sie haben manchmal sogar eine ganze Weile gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was er denn da gerade zu ihnen gesagt hat. Über was hat Jesus so gepredigt? Wahrscheinlich fällt uns jetzt das Thema Liebe als roter Faden, der sich durch seine Predigten zieht. Und das stimmt mit Sicherheit auch. Aber technisch gesehen war das gar nicht sein Lieblingsthema, das Thema Liebe. Ich habe mal wieder die Statistik bemüht. Dirk freut sich. In der Lutherbibel 2017 gibt es in den vier Evangelien 12 Stellen, in denen Jesus von Liebe spricht. 17 Stellen, in denen er von Lieben als Verb spricht. Eine dieser Stellen handelt von beidem. Gar nicht so häufig. Was nicht heißt, dass es deshalb weniger wichtig ist, das Thema, selbstverständlich. Okay, mal schauen, über was hat er noch gepredigt? Vielleicht Umkehr tun. In der Lutherbibel 2017 ist das mit tut Buße übersetzt. Keine sehr gelungene Übersetzung wahrscheinlich, aber das ist ein anderes Thema. Egal. Tut Buße, 21 Stellen in den vier Evangelien, in denen die Rede von tut Buße ist, aber allein 7 davon sind von Johannes dem Täufer und kommen gar nicht von Jesus. Okay. Was also ist sein Lieblingsthema? Soweit ich es einschätzen kann, und ich kann mich natürlich irren, ist sein Lieblingsthema das Reich Gottes. Allein im Matthäusevangelium spricht Jesus in 27 Versen vom Himmelreich. Und wenn wir uns jetzt anschauen, also 27 Stellen allein in Matthäusevangelium, wo vom Himmelreich die Rede ist, ne? Das ist, wie Matthäus zum Reich Gottes sagt. Und wenn wir uns jetzt in den Evangelien die anderen Stellen anschauen, in denen vom Reich Gottes die Rede ist, dann sind es nochmal 49 Stellen, in denen Jesus über das Reich Gottes spricht. Wie gesagt, Masse ist nicht Klasse. Die Anzahl ist nicht gleichbedeutend mit der Wichtigkeit eines Themas. Aber es sagt uns natürlich schon was. Und wir lassen Jesus mal selber etwas dazu sagen. Nachdem Johannes der Täufer festgenommen wurde, hat Jesus angefangen, selbst öffentlich zu predigen. Und das Erste, was er predigt, sehen wir in Matthäus 4, Vers 17. Also, Johannes der Täufer ist gefangen genommen worden. Jesus fängt an, öffentlich zu predigen. Matthäus 4, Vers 17. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Zum Abschluss unserer Predigtreihe Jesus und, habe ich also heute ausgewählt, Jesus und das Reich Gottes. Damals, heute und in Ewigkeit. Und der erste Punkt, ihr könnt es euch fast schon denken, ist Jesus und das Reich Gottes damals. Matthäus 4, Vers 23. Und er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Also das Evangelium war ein ganz zentraler Inhalt der Lehre von Jesus. Gerade zu Beginn seiner aktiven Zeit. Da ging es ihm erstmal darum, allen mitzuteilen, dass es bald soweit sein würde. Das Reich Gottes. Schon im Alten Testament wurde es angekündigt. Eine der schönsten Stellen dazu, finde ich, ist Joel. Joel 3, ich lese die Verse 1 und 5, da wird es angekündigt. Und nach diesem, heißt es dort, will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Vers 5. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Und dieses Reich steht nun bald bevor. Und es ist kein Reich, wie damals die Juden gedacht haben, mit Mauern, mit Waffen, mit Grenzen, sondern es ist, wie wir dann auch Apostelgeschichte 2, Vers 42 sehen können, der Geist Gottes, der in den Menschen lebt. Das ist das Himmelreich. Das ist das Reich Gottes. Man könnte auch sagen, das Reich Gottes ist Gemeinschaft mit Gott. Ungetrennte Gemeinschaft mit Gott. Es ist nicht, wie der Begriff Himmelreich so den Anschein haben lässt, etwas, was im Himmel stattfindet. Oder was erst im Himmel soweit sein wird. Die Gemeinschaft mit Gott fängt hier auf der Erde an, findet dann allerdings im Himmel ihre Vollkommenheit. Und Jesus hat gebrannt für dieses Reich Gottes auf der Erde. Wirklich. Er war nicht nur da, um davon zu verkünden, um zu sagen, es kommt bald. Nein, er war begeistert darüber. Das können wir beispielsweise sehen in Lukas 12, Vers 49. Da sagt er, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist. Wenn das Reich Gottes Gemeinschaft mit Gott ist, dann lustiger Nebengedanke, war zur Zeit, als Jesus auf der Erde war, er der Einzige, der dazu Zugang hatte. Was den Rest der Menschheit betraf, damit der Geist ausgegossen werden konnte in Apostelgeschichte 42 auf die Menschen, musste erst Jesus wieder auferstehen. Er musste ans Kreuz gehen. Das war quasi die Bedingung dafür. Das erst war der Übergang vom Alten Testament zum Neuen Testament, als der Vorhang zwischen Gott und den Menschen, der da symbolisch im Tempel hing, zerrissen wurde. Damit im neuen Bund jeder mit Gott leben kann, der es will. Und was es für Auswirkungen auf die Menschen hatte damals, war dramatisch. Es sind Dinge passiert, die gab es noch nie, mit Sicherheit. Ich lese mal exemplarisch Korinther 12, Vers 12 bis 27. Ihr könnt gerne aufschlagen, Korinther 12, Vers 12 bis 27, eine längere Bibelstelle. Da ist die Rede davon, was da passiert ist, was da geistlich passiert ist. Und wir werden dann sehen, was da auf der Welt passiert ist. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und die Welt von Jesus war aufgeteilt in die Barbaren, das waren die Kelten, die Germanen, die Skythen und die gebildeten Menschen. Das waren die Römer, das waren die Griechen, das waren vielleicht auch die Juden, die eine sehr hohe Bildung hatten. Es gab reiche, mächtige Personen, die europaweite Handelsimperien hatten. Und es gab auf der anderen Seite Millionen von Sklaven, die überhaupt keinen Zugang zu Bildung hatten. Nationen waren sich bis auf den Tod verhasst, sodass sie nicht mal, dass die Menschen aus den Ländern nicht mal miteinander sprechen konnten und wollten. Seien es die Juden und ziemlich alle ihre Nachbarländer oder die Juden und die Römer oder die Römer und die Kelten, die Römer und die Germanen und so weiter und so fort. Man sprach unterschiedliche Sprachen, man dachte anders, man hatte unterschiedliche Kulturen, völlig unterschiedliche Kulturen und Religionen. Aber innerhalb von kürzester Zeit, in wenigen Jahren und Jahrzehnten, wurden alle diese Grenzen überwunden. Alle kulturellen Unterschiede zwischen Menschen wurden ausgeräumt und Menschen wurden zu Brüder. Was für ein Wunder! Was für ein unvergleichliches Wunder ist damals passiert. Sowas hat's noch nie gegeben. Und alles ohne Gewalt oder sonst irgendwas. Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Wir sind alle mit einem Geist getränkt. Denn der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wir lesen weiter. Kolosser 12, Verse 21 bis 26. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder wiederum, das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und die wenig ansehnlich sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Nicht nur, dass alle Menschen zu Brüdern wurden, es hat auch ein unerhörtes Umdenken stattgefunden. Nicht mehr der Starke, der Intelligente, der am besten Gebildete hat alle Ehre und alle Anerkennung bekommen. Nein, plötzlich standen die Armen, die Schwachen und die Unansehnlichen im Mittelpunkt, für die sich vorher niemand interessiert hat. Die Christen haben die Pestkranken eingesammelt, die von ihren eigenen Familien verstoßen und auf die Straße geworfen wurden, um sie zu versorgen. Das Reich Gottes, der Geist Gottes in den Menschen, die Gemeinschaft mit Gott auf dieser Welt, hat alle menschlichen Gesetzmäßigkeiten auf den Kopf gestellt. Auf einmal war nicht mehr Ehre das Ziel der Menschen, sondern Demut. Auf einmal ging es nicht mehr darum, sich selbst und seine eigene Sippe zu bereichern, sondern allen Menschen die Liebe zu zeigen, die Gott uns erweist. Ihr aber, heißt es in Vers 27, seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Es sind Dinge passiert, die beim Menschen unmöglich sind. Gemeinsam sind die Christen verbunden durch Gottes Geist, in Gottes Augen, zum Leib Christi geworden. Ja, in Vers 12, so beginnt es. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes, aber sowohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus, heißt es da. Der Leib ist Christus. Könnt ihr nachvollziehen, dass Jesus sich danach gesehnt hat, dass das Reich Gottes auf diese Welt kommt? Ein Wunder. Wie sieht das Reich Gottes heute aus? Zweiter Punkt, Jesus und das Reich Gottes heute. Nun, zuerst einmal gilt auch für uns das, was Jesus damals noch im Alten Bund sozusagen zu den Menschen gesagt hat, in Johannes 3, Vers 5. Jesus hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und hier spricht Jesus natürlich über die Taufe, der Zeitpunkt, an dem Wasser und Geist zusammenwirken. Die Taufe, die uns jetzt ja auch rettet, wie wir im 1. Petrus 3, Vers 21 lesen können. Das heißt, auch heute noch müssen wir erst einmal ins Reich Gottes eintreten, damit wir ein Teil davon sein können. Und wenn wir drin sind, dann müssen wir uns auch weiterhin auf das besinnen, was geistlich ist, und dürfen uns nicht von den Sorgen der Welt wieder abbringen lassen und uns verlieren in der Welt. So wie Jesus in Matthäus 6, Vers 33 sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Wenn wir im Reich sind, sollen wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird uns dann zufallen. Ganz leicht ist es nicht. Und es ist tatsächlich so, wenn wir bequem werden, nachlässig werden, dann verlieren wir das Reich Gottes aus den Augen. Dann hören wir auf, nach dem Reich Gottes zu trachten oder nach seiner Gerechtigkeit zu trachten. Ich habe manchmal so den Eindruck, im Reich Gottes zu sein, ist wie gegen den Strom schwimmen. Wenn ich aufhöre, gegen den Strom der Welt zu schwimmen, dann treibe ich unweigerlich weg von Gott. Letztes Wochenende war ich bei der Europäischen Bibelschule und da kann man einfach sehen, dass auch heute noch das Reich Gottes Grenzen auf dieser Welt wegnimmt. Dass das Reich Gottes heute genauso wie damals Menschen zu Brüdern macht. Man kommt hin und da sind Brüder und Schwestern aus allen möglichen Ländern, Bulgarien, Schottland, Ukraine, Frankreich, USA, Tschechien, aber es ist ein Geist. Es ist eine familiäre Stimmung. Ich war jetzt schon mehrere Jahre nicht mehr bei der EBS. Ich bin da hingekommen. Es war, als hätte ich meine Familie wieder getroffen. Es herrscht ein Geist des Friedens, der Gleichheit, der Ermutigung, der Unterstützung. Keiner kommt dahin mit dem Habitus, ich bin der große Gemeindeleiter Und du kannst gerne eine Audienz bei mir bekommen, wenn du möchtest. Da bin ich so großmütig. Nein, sondern man kommt hin als Brüdern, ganz egal, wer man ist. Liebe Grüße bei dieser Gelegenheit von Wendy und Ellie aus Schottland, aus Edinburgh. Die EBS ist ein schönes Beispiel dafür, genauso wie wir als Gemeinde, dass das Reich Gottes nicht, dass da nicht die Herkunft eine Rolle spielt, die Hautfarbe, der Bildungsgrad. Vor dem Kreuz von Jesus, kann man sagen, sind wir alle gleich groß. Und das Thema der EBS war dieses Jahr Devoted to Fellowship. Das heißt so viel wie der Gemeinschaft verschrieben. Das ist vielleicht die beste Übersetzung. Und durch alle Vorträge hat sich wie ein roter Faden gezogen, dass das Reich Gottes eine geistliche Gemeinschaft ist. Dass das Reich Gottes nicht etwas ist, was alleine im stillen Kämmerlein funktioniert. Ich bin halt nicht das Reich, sondern wir sind das Reich. Wir sollen aufeinander Acht haben. Wir sollen uns gegenseitig zurüsten. Wir sollen uns ertragen. Wir sollen uns stärken. Wir sollen einander die Last tragen. Kolosser 3, Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Vielleicht kennt ihr noch John Buckles, der war vor einigen Jahren hier und hat ein Team geleitet, im Jahr 2009 war das meines Erachtens, als wir eine Studentenmissionskampagne hier hatten. Und er ist hierher gekommen und hat das Team geleitet und seitdem haben wir eine tolle Freundschaft, seitdem hat er auch persönlich eine Beziehung zu Berlin. Und er hat einen ganz interessanten Vortrag gehalten, in dem er eigentlich einfach nur durch die Apostelgeschichte gegangen ist und nahezu kommentarlos die Bibelstellen über Gemeinschaft vorgelesen hat aus Apostelgeschichte. Und wenn man nur diese Bibelstellen nimmt, dann ist das schon eine mächtige Predigt. Und man sieht, dass die Geschwister in der ersten Gemeinde wirklich verstanden haben, was es bedeutet, Teil des Reiches Christi zu sein. Man sieht, sie haben wirklich getrachtet nach dem, was droben ist. Sie sind zusammengekommen, so häufig, um einfach gemeinsam zu beten und zu bitten in so vielen Gelegenheiten. Wir sehen, dass so viele Stellen in der Apostelgeschichte, in denen man sieht, dass sie sich täglich getroffen haben. Es war ihnen wirklich auf dem Herzen, zusammenzukommen. Da gab es mit Sicherheit keine Regel. Und dann, ich meine, Paulus war zu Besuch in einer Gemeinde und er hat gepredigt, bis einer der Zuhörer eingeschlafen ist und aus dem Fenster gefallen ist. Dann ist er mal eben schnell runtergegangen, hat ihn wiederbelebt. Und was haben sie dann gemacht? Dann haben sie erstmal gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Und danach hat er weiter gepredigt, bis es morgen wurde. Es klingt nicht so, als wäre da einer nach Hause gegangen, weil es jetzt gerade 21 Uhr war oder weil er morgen einen anstrengenden Tag hatte. Sondern man hat nach dem getrachtet, was droben ist. Nicht nach dem, was auf der Erde war. Und das ist unser Vorbild für geistliche Gemeinschaft. Unterschätze nicht den Einfluss, den du persönlich auf die Gemeinschaft hast. Nimm dir einfach mal vor, jedes Mal, wenn du in Gemeinschaft bist, sei es hier im Gottesdienst oder sei es im Bibelkreis, dass du eine einzige Person ermutigst, die du vielleicht schon länger nicht mehr gesprochen hast oder die du vielleicht nicht so gut kennst oder die vielleicht so aussieht, als könnte sie Ermutigung gebrauchen. Nur eine einzige Person. Ich bin sicher, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wird es Teil deines Wesens werden. Dann wird's nicht bei der einen Person bleiben, die du ermutigst. Aber fang mal an, eine einzige, nimm dir das mal wirklich vor. Und was für einen tollen Unterschied kann das schon machen? Wir alle brauchen Ermutigung. Jeder von uns braucht Ermutigung. Was für einen Unterschied kann es machen, wenn jemand auf dich zukommt und dich einfach ermutigt, weil er dich ermutigen möchte? Und unterschätze nicht, was Matthäus 18, Vers 20, was in Matthäus 18, Vers 20 steht. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Die geistliche Komponente der Gemeinschaft. Wir sind nicht einfach nur die Summe unserer Einzelteile, wenn wir zusammenkommen. Wir haben beispielsweise in unserem Bibelkreis unter den Brüdern begonnen, wirklich bewusster füreinander zu beten, unsere Gebetsanliegen zu sammeln und bewusst dafür zu beten. Und Gott hat schon so eine Menge Gebete erhört, seit wir damit begonnen haben. Geistliche Gemeinschaft ist nicht einfach eine gute Zeit mit den Menschen, die ich mag oder die so ähnlich denken wie ich. Geistliche Gemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, dass Gott unter uns ist. Und wenn Gott unter uns ist, dann ist alles möglich, oder? Kolosser 1, Vers 18 heißt es nämlich, er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Mein zweiter Punkt, Jesus und das Reich Gottes heute. Ich wollte hier ein bisschen zeigen, ich hoffe, es ist rübergekommen, dass alles Tolle, was wir über das Reich Gottes bei den früheren Christen sehen, dass das bei uns auch noch genauso gilt. Und dass unsere Gemeinschaft, das Reich Gottes, sich dadurch auszeichnet, dass wir nach dem trachten, was oben ist. Und Jesus ist unser großes Vorbild und wir alle hätten ihn so gerne mal vor uns lebendig gesehen, vor 2000 Jahren, glaube ich. Also ich hätte ihn so gerne vor mir gesehen. Aber wenn wir zusammenkommen als Gemeinschaft, dann können wir ihn unter uns sehen. Er ist das Haupt und er wird uns in eine gute Richtung führen. Epheser 1, Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und da wir als Mitglieder des Reich Gottes zu so einer herrlichen Hoffnung berufen sind, kommen wir zu unserem dritten Punkt, Jesus und das Reich Gottes und in Ewigkeit. Ich fange mal nicht an mit einer Stelle aus Offenbarung, sondern 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, heißt es im 2. Korinther 5, Vers 1, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Ziel der Gemeinschaft von Gott mit uns war immer die Ewigkeit. Man spricht ja so viel über die Theodizee-Frage, warum lässt Gott Leid auf dieser Welt zu? Aber Gott denkt anders als wir. Vielleicht sollten wir auch aufhören, uns persönlich diese Frage zu stellen. Weil Gott denkt an die Ewigkeit. Gott hat immer an die Ewigkeit gedacht. An die Ewigkeit mit uns. Und im Gegensatz zu uns hat er auch eine sehr genaue Vorstellung davon, was das bedeutet. Versucht uns mal ein bisschen runterzubrechen auf ein Bild. Ich war vor kurzem mit meinen Kindern beim Zahnarzt. Und sie haben wirklich Angst davor, dass der Arzt bei ihnen bohrt. Auch wenn es nur eine Routinekontrolle ist, sitzen sie da auf dem Stuhl. Bitte nicht bohren. Weil sie denken nur an die nächste halbe Stunde. Sie denken nur an die nächste Minute. Sie denken nur an den Schmerz, der kommt. Wenn ich meine Kinder zum Arzt bringe und wenn der Arzt ein Loch findet, dann sage ich, bitte, bitte bohren. Weil ich denke daran, dass sie diese Zähne noch 70 Jahre lang benutzen sollen. Sie schauen also nur auf das Kurzfristige und auf den kurzfristigen Schmerz. Und versuchen, diesen Schmerz zu vermeiden. Ich dagegen denke an das Langfristige. Und es ist mir sehr wichtig, dass sie beim Zahnarzt gut behandelt werden, damit sie lange Freude an ihren Zähnen haben können. Wie viel mehr ist die Ewigkeit im Vergleich zu unserem aktuellen Leben als die paar Minuten Zahnarzttermin im Vergleich zum Leben meiner Kinder? Ich meine, mathematisch lässt sich das gar nicht in Relation zueinander setzen. Und das ist, an was Jesus denkt. Das ist, an was Gott denkt. Gott denkt an eine Ewigkeit, die so lange ist, dass man sie gar nicht in Relation setzen kann zu dem Leben, was wir hier haben, zu diesen wenigen Augenblicken, und mögen sie Leid haben. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst, dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Das ist der Moment, an den Jesus denkt, wenn er ans Reich Gottes denkt, wenn er sich die Menschen anschaut, die um ihn herum sind, von denen er sich wünscht, dass sie sich dafür entscheiden, Teil des Reiches zu sein. Das ist der Moment, an den er denkt. Wieder nicht Offenbarung, sondern das war 1. Thessalonicher 4, Verse 16 und 17. Das soll uns Hoffnung geben. Egal, ob wir dann tot sind oder lebendig sind, wenn die Posaunen einmal erschallen werden, dann werden die Nachfolger Christi in den Himmel entrückt und beim Herrn sein, alle Zeit. Ist das nicht inspirierend? Denken wir da wirklich genug drüber nach in unserem Alltag? Bestimmt die Hoffnung auf den Himmel unser Handeln hier auf der Erde? Ich persönlich glaube, bei vielen von uns ist da noch Wachstumspotenzial. Bei mir auch, auf jeden Fall. Ich meine, stell dir mal vor, wenn ich das alle Zeit vor Augen hätte, dieses Ziel, diese Hoffnung, die ich haben kann, wenn das meine Motivation ist, wie würde ich mich dann in den Krisensituationen meines Alltags verhalten? Mit Sicherheit anders. Mit Sicherheit viel entspannter. Ne, freut euch im Herrn alle Zeit. Was für eine Bibelstelle. Wie kann man sich alle Zeit im Herrn freuen? Ich meine, wie passt das zum echten Leben? Aber ich glaube, wenn wir das vor Augen haben, wenn das unsere Hoffnung ist, wenn das unsere Motivation ist, dann brauchen wir uns über diese Bibelstelle gar keine Gedanken machen. Vielleicht doch noch eine Bibelstelle aus der Offenbarung dazu. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Offenbarung 3, Vers 21. Jesus, das Reich Gottes und die Ewigkeit. Das bedeutet nicht nur, dass wir einfach dabei sein dürfen. Er sagt, wir dürfen sogar mit ihm auf seinem Thron sitzen. Du willst Jesus persönlich sehen? Dann wirst du Jesus persönlich sehen. Und das bis in alle Ewigkeit. Wir kommen langsam zum Schluss der heutigen Predigt über Jesus und das Reich Gottes. Wir haben über das Reich Gottes gesprochen zur Zeit von Jesus, damals, über das Reich Gottes heute und über das Reich Gottes in Ewigkeit. Und jeder einzelne dieser Punkte verdient mehr als eine Predigt. Ich kann nur Teile herausgreifen und so denken, Mann, ich lasse so viel aus. Jeder einzelne dieser Punkte könnte man tagelang ausstudieren. Aber ich hoffe, dass wir uns daran erinnern konnten heute, was für ein wunderbares Geschenk das Reich Gottes ist. Dass es ein physisches Reich ist, was jetzt schon existiert, was sich aber dann erst richtig entfalten wird, wenn wir persönlich zusammenkommen mit Jesus, mit Gott. Und dass die wahre Hoffnung, die wir haben, im Himmel liegt. Und ich möchte euch natürlich eine kleine Hausaufgabe aufgeben. Und ihr könnt euch schon denken, was es ist. Geht auf jemanden zu, heute und in der nächsten Zeit, den ihr vielleicht nicht so gut kennt, mit dem ihr vielleicht nicht so viel zu tun habt, den ihr vielleicht schon länger nicht mehr gesprochen habt oder von dem ihr den Eindruck habt, der könnte Ermutigung gebrauchen. Geht hin und versucht ihn zu ermutigen und tut es so lange, bis es Teil eures Wesens wird. Gott sei die Ehre.